Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist alles ein bisschen anders im Podcast für Schutz und Sicherheit. Zum einen ist meine Stimme etwas mitgenommen, bitte ich zu entschuldigen. Und zum anderen bin ich hier nicht am heimischen Computer, sondern bei der IWA, der Internationalen Waffenausstellung in Nürnberg. Wir wollen hier einen kleinen Rundgang machen und dafür habe ich mir zwei kompetente Gesprächspartner mit eingeladen, die Andi Herrmann und den Philipp Werner aus Stuttgart. Hallo.
Hallo Jörg.
Hallo Jörg, schön, dass wir mit dabei sein dürfen.
So, ihr seid jetzt hier extra hergefahren. Was erwartet euch denn von der Messe?
Wir möchten uns Ausrüstungsgegenstände angucken, beispielsweise auch PSA, Schuhe etc. Einfach ein bisschen informieren, gucken, wie wir die Mitarbeiter vielleicht besser ausstatten können etc.
Okay, die Internationale Waffenmesse gibt es schon seit 1973. In diesem Jahr sind es 1515 Aussteller. Es werden über 50.000 Besucher erwartet, zum größten Teil 80% sagt man aus dem Ausland, weil die Karten ja hier in Deutschland nicht frei erwerbbar sind für jedermann, sondern eben nur für Spezielle. Auch wir mussten ein bisschen tricksen, dass wir hier an Karten rangekommen sind. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Ja, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde auf der Messe unterwegs. Ich habe gerade mir vom Herrn Werner erklären lassen, dass es Waffenholster mit 1, 2 oder 3 Sicherungen gibt. Ja, wo ich denke, bis da die Waffe rausgezogen ist, ist das Ganze längst erledigt. Aber gut, irgendwann sind wir das Ganze schon haben. Jetzt sind wir hier am Stand der Firma Hörnecke. Die stellen Pfefferspray her und das ist natürlich ein interessantes Thema jetzt. Wie schaut es mit der Sicherheitslage aus? Wie ist da der Verkauf? Hallo, Herr Hörnecke.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie jetzt in den letzten Wochen, Monaten hier einen stärkeren Verkauf feststellen können aufgrund der Sicherheitslage?
Also vor einem Jahr war die Situation so, dass wir eine sehr hohe Nachfrage bekommen haben, gespürt haben im Markt, die wirklich sehr viel größer war als normal. In der Zwischenzeit hat sich aber in den letzten Monaten die Situation vollkommen normalisiert und wir sind jetzt wieder in ganz normalen Möglichkeiten, normalen Verhalten.
Okay, also der Medienhype ist vorbei und deswegen auch dann die entsprechenden Mehrverkäufe.
Der Medienhype ist vorbei. Ja, ich denke, es war auch eine ins Fokus bringen der Bevölkerung dieser neuen Situation, die sich gesellschaftlich entwickelt. Aber in der Zwischenzeit hat sich das normalisiert. Ich denke, die Leute sind ja wieder beruhigter geworden. Und also wir merken jetzt nichts mehr.
Es gab ja kurz wie so den Trend, jede Frau soll ein Pfefferspray in der Handtasche haben. Macht es Sinn, auch jetzt ohne Ahnung zu haben, wie das funktioniert, einfach was zu kaufen und dann so eine, in Anführungszeichen, tückische Sicherheit zu haben?
Also ein Abwehrspray ist ja ein Mittel zur Selbstverteidigung, das möglichst intuitiv benutzt werden sollte und möglichst gut funktionieren sollte, ohne dass man dafür Angst haben muss, weil es ein sicheres Produkt ist, das keine Schäden hinterlässt. Ja. Wir haben Sprays im Angebot, die genau dafür entwickelt sind, die einfach funktionieren. Und sicher anzuwenden sind, die man leicht dabei haben kann. Und das ist eine gute Sache, die auch von jedem leicht mitgeführt werden kann und ein gutes Sicherheitsgefühl gibt.
Aber trotzdem wäre es ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen wüsste, wie es am besten funktioniert, weil wenn ich halt zu nah an die Augen zum Beispiel rangehe, könnte es ja Augenschädigungen geben. Und ob es dann im Gericht auch so als Notwehrsituation ist, ist die andere Frage.
Ja gut, die Notwehrsituation ist vor Gericht immer streitbar, wenn es zur Verhandlung kommt. Das muss dann geklärt werden. Ja. Generell ist natürlich richtig, es ist immer gut, wenn man auch vorher mal das Spray, das man sich kauft, mal ausprobiert. Dafür haben wir auch Trainingssprays im Angebot für verschiedene Sprühverhalten, Nebelspray oder auch Flüssigstrahl, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie das dann aussieht.
Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick, Herr Hörnecke.
Vielen Dank. Gerne, danke schön.
Ja, jetzt haben wir mal gehört, was ein Fachmann dazu sagt, aber Fachmann ist das eine und Fachfrau ist das andere, wenn man selber betroffen sein könnte. Andi, was meinst du zum Thema Pfefferspray in jeder Frauenhandtasche?
Also ich sehe das mit den Pfeffersprays in den Frauenhandtaschen definitiv als kritisch an. Erstens können viele Frauen einfach gar nicht wirklich damit umgehen. Zweitens sehe ich es auch schwierig, gerade wenn einem dann Wind entgegenkommt etc. Und ich denke auch, dass die meisten Frauen einfach schon mal anfangen sollten, ein Selbstbehauptungstraining oder ein Selbstverteidigungstraining zu machen, einfach nur um sich sicherer zu fühlen, bevor sie da in gewisser Weise ja aufrüsten. Und wenn man sich ein Pfefferspray zulegen möchte, dann sollte man auch nicht in irgendeinen Drogeriemarkt gehen oder in eine Apotheke dieses Pfefferspray für 5 Euro kaufen, sondern
oder bei eBay in Taiwan.
Oder so, genau, noch schlimmer. Dann sollte man halt wirklich ein bisschen mehr investieren und sagen, man geht zum Beispiel zu Hörnecke, wo wir ja gerade waren. Hörnecke ist ein Behördenausstatter, stellt aber natürlich auch, so wie der Herr Hörnecke das ja gerade auch gesagt hat, die kleinen normalen Pfeffersprays zu jeder Handtasche her. Gerade als Behördenausstatter ist es natürlich auch wirklich ein Profi. Also da würde ich wirklich auf Qualität setzen.
Und dann gibt es ja noch das Thema Tierabwehrspray, dass man Pfefferspray nur gegen Tiere einsetzen darf.
Genau, ist natürlich auch schwierig. Ich meine, die ganzen Frauen rüsten auf, wie du ja auch gesagt hast, und wissen eigentlich gar nicht, dass es eigentlich nur ein Tierabwehrspray ist und dass es in jeder Notwehrsituation nachher halt auch blöd für sie ausgehen könnte.
Ja, vor allem, wie ich eben gesagt habe, wenn dann zum Beispiel Augen geschädigt sind, weil hier dann bei einer schweren Körperverletzung sind, dann wird der Richter wahrscheinlich da eher ein bisschen nicht so begeistert sein.
So ist es, genau. Ich meine, da kennst du dich wahrscheinlich am besten aus.
Ja gut, ich habe jetzt noch keine Frau verteidigt, die in so einer Situation war, aber es könnte natürlich entsprechend passieren. Gut, also erstmal soweit, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier am Stand des Forums Waffenrecht und ich begrüße hier den Geschäftsführer des Forums Waffenrecht, den Herrn Köpper. Hallo, Herr Köpper.
Guten Morgen.
Wenn man in Ihre Broschüre anschaut, ist das Forum Waffenrecht die Interessenvertretung aller legalen Waffenbesitzer in Deutschland. Jetzt ist das Thema Waffen in Deutschland ein bisschen so negativ behaftet. Wie kommen Sie denn da als Lobby durch?
Wir sind einfach davon überzeugt, dass von unseren Mitgliedern keine Gefahr ausgeht. Wir vertreten rechtschaffene Bürger, Jäger, Sportschützen, Waffenbüchsenmacher, Waffenhersteller, Waffenhändler. Das sind alles mehrfach überprüfte, zuverlässige Bürger. Kleinste Verfehlungen im strafrechtlichen Bereich führen sofort zur waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Darum sind wir uns sehr sicher, dass von unseren Mitgliedern keinerlei Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Und das wird auch jährlich durch das Bundeslagebild Waffenkriminalität des Bundeskriminalamtes gestützt.
Jetzt ist es aber leider so, dass die Politik das immer gern für ihre Zwecke missbraucht. Zum Beispiel nach so Vorfällen wie in Erfurt oder in Wien-Enden, wo dann gern hier auf die legalen Waffenbesitzer in Anführungszeichen draufgeschlagen, obwohl es ein Promillebereich ist, was da an Fehlern läuft, während zum Beispiel im Straßenverkehr betrunken Auto gefahren wird. Jedes Jahr gibt es Hunderte von Toten und keinen interessiert es.
Ja, das ist sicherlich ein Thema, was sich für reißerische Politik und für Anlassgesetzgebung eignet. Die Vorfälle, so sie denn passieren, sind immer spektakulär und sind natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen. Wir haben zum Glück jetzt seit sehr vielen Jahren überhaupt keine schwerwiegenden Vorfälle mehr. Den letzten Anlass, den jetzt die Europäische Kommission genommen hat, um die europäische Feuerwaffenrichtlinie ins Visier zu nehmen, waren die Anschläge in Paris und Brüssel, wo nachweislich keine einzige legal besessene Waffe verwendet worden ist. Keine dieser Waffen hätte man legal im Laden kaufen können.
Ja. Genau, das habe ich ja bei der Geschichte jetzt vor einigen Monaten in München, in diesem Einkaufszentrum, auch das war ja keine legale Waffe, sondern aus dem, in Anführungszeichen, Darknet.
Richtig, das war wie die Tatwaffen, die zum Teil in Paris verwendet worden sind, mangelhaft deaktivierte Waffen aus ehemaligen Armeebeständen, Surplusbeständen, die mangelhaft deaktiviert, dann wiederum von Spezialisten reaktiviert werden konnten und übers Internet, in dem Fall eben über den Dark-Bereich des Internets, gehandelt wurden.
Ja. Wir haben uns jetzt gerade im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Es gibt jetzt ja weitere Restriktionen von den Ordnungs- und Landratsämtern, dass zum Beispiel private Sicherheitsfirmen nicht mehr einen in Anführungszeichen allgemeinen Waffenschein bekommen, sondern noch auftragsbezogen. Wie sehen Sie das in der Praxis?
Es wird damit ein ganzer Berufsstand meiner Meinung nach ausradiert, der durch den Gesetzgeber durch einen gesetzlichen Rahmen legalisiert worden ist. Das heißt, der gesetzgeberische Wille ist ganz klar, dass es Sicherheit, Schutz und Sicherheit auch im privaten Bereich angeboten werden soll und darf. Und unter den Voraussetzungen des Paragraphen 28 des Waffengesetzes auch der bewaffnete Schutz. Aber das geht leider zurück auf eine sehr restriktive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Und der 6. Senat hat ja auch mit seinem Urteil zu den zweischüssigen Halbautomaten im März letzten Jahres gezeigt, dass er A, das Waffengesetz nicht versteht und B, auch Waffenbesitzer über Gebühr gängeln und schikanieren möchte.
Ja. Ja, das ist eben jetzt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Ländern, Stichwort USA, wo die Waffenlobby einen extrem hohen Einfluss hat, ist es ja hier anders.
Es ist so, dass wir unter ganz anderen Voraussetzungen arbeiten. Ich finde den Vergleich mit den USA oft aus vielen Gründen falsch. Es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Waffenbesitzeranzahl, es sind völlig andere Voraussetzungen, Waffen zu bekommen. Ich hatte gestern ein Gespräch hier mit einem amerikanischen Autor, wo es um unser nationales Waffenregister geht. Und für den Amerikaner ist die Vorstellung an sich, dass der Staat weiß, dass wer eine Waffe hat oder dass ein Mensch eine Waffe hat, ist für den schon ein Gräuel. Weil das würde ja in der Zukunft eben die Möglichkeit bieten, gerade wenn autoritäre Kräfte die Regierung übernehmen, gezielt Waffenbesitzer zu entwaffnen, um sich da jeder Opposition zu entledigen. Das ist bei uns schon immer anders gewesen. Das mag an unserer obrigkeitsstaatlichen Denke liegen. Nicht zuletzt, das Waffengesetz geht zurück auf erste Gesetzgebung der NS-Zeit.
Gut, ich denke, die Amerikaner brauchen die nächsten 4 Jahre jetzt keine Angst haben, solange der Herr Trump dran ist, dass da Waffen enteignet würden. Aber andererseits, Stichwort Gewaltmonopol, aus meiner Sicht macht schon Sinn, dass nicht in Anführungszeichen Hinz und Kunz jetzt eine scharfe Schusswaffe hat.
Das vertreten wir auch. Wir sind für den vernünftigen und sensiblen Umgang mit Waffen durch zuverlässige Bürger.
Ja, herzlichen Dank, Herr Köpper. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen.
So, langsam geht der Messerundgang zu Ende. Wir haben mehrere spannende Sachen gesehen. Zum Beispiel auf einem belgischen Stand diverse verbotene Gegenstände, Einhandmesser, Schlagringe etc. Und der Typ wollte uns dann auch erklären, ja, der Besitz wäre hier in Deutschland erlaubt, bloßes Führen wäre vielleicht nicht ganz so toll. Ob das dann bei einer Polizeikontrolle so standhalten würde, lassen wir mal dahin stehen. Aber ansonsten gab es hier alles mögliche zu sehen, von Anscheinswaffen über Gotcha-Waffen bis zu Lodenmänteln. Frage ich mal unsere zwei Begleiter, wie die das Ganze so werten.
Ja, IWA 2017 wie IWA 2016 und 2015, jedes Jahr das Gleiche. Es gibt ab und zu ein paar Neuerungen, neue Schuhe, neue Kleidung etc. Aber wie der Herr Zitzmann schon sagte, verbotene Waffen, aber auch legale Waffen. Ganz interessant, muss aber auch nicht jedes Jahr sein. Fazit war toll, nächstes Jahr nicht mehr.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es immer wieder interessant, einfach mal die Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung etc. anzuschauen. Aber ob das jetzt wirklich jedes Jahr sein muss, ist wirklich die Frage. Vielleicht ist es dann doch die bessere Variante, einfach auf die Händler direkt zuzugehen und sich die Sachen dort vielleicht vor Ort anzuschauen. Schauen wir mal. Wir haben bisher eigentlich jedes Jahr gesagt, es muss nicht jedes Jahr sein und trotzdem waren wir jedes Jahr wieder hier. Mal gucken, was 2018 ist.
Ich schließe mich dem Fazit an. Es war sehr spannend, das Ganze mal gesehen zu haben. Auch militärische Waffen, Maschinengewehre etc. ist ja alles hier ausgestellt. Aber ob es dann nächstes Jahr wieder sein muss, andererseits, wenn es wieder eine kostenlose Karte gibt und es ist ja hier in Nürnberg, vielleicht auch nächstes Jahr. Okay, bis dahin, alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.